wir uns letzte Woche mit der marxischen und engelschen Kritik an den damaligen Lehr- und Lernverhältnissen, insbesondere des verarmten Proletariats, auseinandergesetzt haben. Ich hatte versucht, Ihnen in diesem Zusammenhang deutlich zu machen, dass bereits der frühe Karl Marx in seinen Schriften von 1844 davon ausgegangen ist, dass das wesentliche Element, der zentrale Wert im menschlichen Leben, die Arbeit ist, und dass er die kapitalistischen Verhältnisse nicht zuletzt als junger Denker dafür kritisiert hat, dass das, was eigentlich der Inhalt und das Ziel eines gelingenden Lebens sein soll, nämlich die gemeinsam mit anderen verrichtete Arbeit, dass die zum bloßen Mittel für das Überleben wird. Unter diesen Bedingungen gerieten dann die Lebensverhältnisse der frühindustriellen und frühkapitalistischen Gesellschaft unter Beobachtung, und insbesondere aus Friedrich Engels Schrift über die Lage der arbeitenden Klassen in England wurde deutlich, wie brutal das Leben von Kindern unter unterschiedlichen Bedingungen in Bergwerken, in Spinnereien und anderswo für das Erzielen von Profit vernutzt worden ist. Wenn man nun aber geglaubt hat, dass Marx und Engels daraus eine Pädagogik des Schonraums entwickelt hätten, würde man sich irren. Sie haben skizziert sowas wie das Prinzip einer staatlich oder gesellschaftlich allgemein durchgesetzten Arbeitsschule, in der Kinder mit wachsendem Lebensalter, kleine zunächst 2 Stunden, andere dann mit wachsenden Jahren immer mehr, gewissermaßen in den Arbeitsprozess eingewöhnt werden, auch in den industriellen Arbeitsprozess. Und ich hatte am Ende meiner Vorlesung angedeutet, dass ein Teil der Prinzipien solcher Erziehungsideen dann schließlich auch noch vielfach verzerrt und undemokratisch umgesetzt in der Deutschen Demokratischen Republik mit dem Prinzip des polytechnischen Unterrichts umgesetzt wurden. Wir bleiben heute mit der letzten Vorlesung jetzt in England. Und zwar bei jemandem, den ich auch erst vor kurzem entdeckt habe und den man nicht ohne weiteres als einen Klassiker der Pädagogik qualifizieren würde, nämlich den englischen radikal-liberalen John Stuart Mill, der auch in den letzten 20, 30 Jahren vor allem von Neoliberalen entdeckt worden ist, wie ich meine, völlig zu Unrecht, obwohl, und das werde ich dann zu zeigen versuchen, obwohl John Stuart Mill im Unterschied zu Marx und Engels kein Freund eines vergesellschafteten Schulsystems gewesen ist. Nun, also, der lebte, wie Sie der Folie nehmen können, von 1806 bis 1873 und war ein Vertreter des Utilitarismus und des sozialen Liberalismus. Der Utilitarismus ist eine moraltheoretische Position, wonach gesellschaftliche und staatliche und politische Regelungen so ausgestaltet sein sollen, dass das größtmögliche Glück der größtmöglichen Zahl erreicht wird. Das ist unter Moralphilosophen heftig umstritten, weil das größtmögliche Glück der größtmöglichen Zahl natürlich immer ein paar übrig lässt, die da nicht mehr zum Zuge kommen. Das ist das Nützlichkeitsprinzip. Zum sozialen Liberalismus werde ich gleich noch etwas sagen. Mill war einer der ersten, der radikal für so eine Art Menschenrecht auf uneingeschränkte Meinungsfreiheit eingetreten ist. Er wird selbst als Sohn eines entsprechend utilitaristischen Philosophen geboren und sein Vater war Vertreter noch eines radikalen Utilitarismus, so auch Jeremy Bentham. Das ist auch ein Name, den man sich merken muss. Übrigens interessant, dass derselbe Bentham, der durchaus für Gedanken empfänglich war, dass nach dem größtmöglichen Loop der größtmöglichen Zahl es immer ein paar gibt, die draufzahlen müssen. Bentham, einer der ersten Vertreter von Tierrechten gewesen ist, unter dem Motto, the question is not whether they can reason, nor can they talk. Also die Frage ist nicht, ob Tiere argumentieren oder sprechen können, but whether they can suffer, sondern ob sie leiden können. Das heißt, gesellschaftliche Verhältnisse sind so auszurichten, dass in ihnen möglichst wenig Leiden entsteht. Und John Stuart Mill steht in dieser Tradition. Was für eine Geschichte der Pädagogik oder jedenfalls der Oberschichtenpädagogik in Großbritannien an John Stuart Mill interessant ist, ist, dass er erstens nicht eine öffentliche Schule besucht hat und zweitens, das werde ich Ihnen dann gleich vortragen, er schon in allerfrühestem Kindesalter, weitgehend ohne seine Mutter, sondern auf Geheiß seines Vaters, zu lernen begonnen hat. Das war das aufgeführt, wir können mal ein bisschen fortfahren mit unserer Folie. Er war interessanterweise jetzt John Stuart Mill, ein Frauenrechtler, war in gewisser Weise in den britischen Kolonialismus verwickelt. Es steht hier, die größte Handelsgesellschaft, die Ostindische Handelskompanie, und wird in England, wo man ja ein Mehrheitswahlsystem im Parlament hatte, Abgeordneter der Liberalen Partei, wo er sich auch schon sehr früh, nicht zuletzt auch unter dem Einfluss seiner Frau, für Frauen das Frauenwahlrecht eingesetzt hat. Immerhin als Mann relativ früh, 1865. Es gibt von ihm, und das ist erst kürzlich auf Deutsch erschienen, eine Autobiografie, aus der hervorgeht, dass er das nicht gewesen ist, wozu ihn so viele neoliberale Leute gemacht haben. Er war nämlich jemand, der sich jedenfalls in seinen alten Tagen intensiv mit dem Sozialismus auseinandergesetzt hat. Ich zitiere jetzt im Folgenden aus dem im vergangenen Jahr im Hamburger Meiner Verlag erschienenen Buch von John Stuart Mill, Autobiografie, wo man Folgendes lesen kann. Kurz, ich war ein Demokrat und keine Seite 188 und keine Spur von einem Sozialisten. Jetzt waren wir viel weniger Demokraten, als ich zuvor gewesen war, weil wir, solange die Erziehung fortfährt, so kläglich unvollkommen zu sein, die Unwissenheit, namentlich aber die Selbstsucht und Brutalität der Massen fürchtete. Das ist ein wichtiger Satz. Er war ein Liberaler, der sich vor einer radikalen Demokratie vor allem deswegen gefürchtet hat, weil er der Meinung war, dass die Volksmassen, wenn sie nicht gut erzogen sind, selbstsüchtig und brutal sind. Hier scheint ein Problem auf, das sich durch die ganze Geschichte der Bildungsphilosophie seit 2500 Jahren, seit Platon und Sokrates immer wieder durchzieht. Das Problem, wie kann man für Demokratie sein, wenn man doch davon ausgehen muss, dass die stimmberechtigten Volksmassen überhaupt nicht über die erforderlichen Kenntnisse verfügen, um sich vernünftig mit schwierigen Fragen auseinanderzusetzen. Nee, war klar, dass das so ist, aber war auch klar, dass das an der Erziehung liegt. Und dann geht es weiter. Doch ging immer noch 1788, doch ging unser Ideal von definitiver Verbesserung der menschlichen Verhältnisse weit über die Demokratie hinaus und würde uns entschieden unter die Gesamtbezeichnung Sozialisten einreihen. Während wir mit allem Nachdruck die Tyrannei der Gesellschaft über das Individuum verwerfen, die man den meisten sozialistischen Systemen unterstellt, irgendwie prophetisch, also so in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts, nahmen wir doch eine Zeit in Aussicht, in welcher die Gesellschaft sich nicht mehr in Arbeiter und Müßiggänger spalten würde, in welcher die Regel, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen, nicht bloß auf die Armen, sondern unparteiisch auf alle Anwendung findet, in welcher die Verteilung des Arbeitszeugnisses statt, wie es jetzt in so hohem Grade geschieht, vom Zufall der Geburt abzuhängen, durch einstimmige Beschlüsse oder nach anerkannten rechten Grundsätzen vor sich geht. Aber das ist ein klares, wenn Sie wollen, mindestens sozialliberales, wenn nicht sozialistisches Programm. Ich werde dazu gleich noch ein paar Ausführungen machen, aber vielleicht ist nun interessant zu hören, wie der autobiografisch bezeugte Bildungsgang eines solchen Menschen ausgesehen hat. Wir haben ja auch schon in der vorletzten Vorlesung uns immer wieder mit autobiografischen Reflexionen, sei es von Augustinus, sei es von Rousseau, auseinandergesetzt, und bei Mill, wie gesagt, das war mir relativ neu, hat man das dann auch gefunden. Zitat, Seite 5. Er wird also zu Hause erzogen von seinem Vater. Seite 5. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wann ich mit der Erlernung des Griechischen begann. Ich soll damals 3 Jahre alt gewesen sein. Und ich weiß nicht, ob irgendjemand von Ihnen auf dem altsprachlichen Gymnasium gewesen ist. War da jemand? Sie. In welcher Klasse haben Sie Griechisch gekriegt?
In der 7.
Ja, und Sie werden sich erinnern, wie schwierig das war. Also bei uns war es auch so außerordentlich schwierig. Hier haben wir es jetzt mit einem 3-jährigen Kind zu tun, das also Altgriechisch zu Hause lernen sollte. Wann ich mit der Erlernung des Griechischen begann, ich soll damals 3 Jahre alt gewesen sein. Meine frühesten Erinnerungen an diesen Gegenstand besteht darin, dass er mich die Vokabeln, wie er es nannte, auswendig lernen ließ. Das heißt, Reihen von gewöhnlichen griechischen Wörtern mit ihrer englischen Bedeutung, die er für mich auf Karten schrieb. Von der Grammatik lernte ich vorerst nichts weiter als die Beugung der Haupt- und Zeitwörter, aber nach dem Vokabelkurs ging es sogleich ans Übersetzen, und es dämmerte noch matt in meiner Erinnerung, dass Aesops Fabeln das erste griechische Buch war, welches ich las. Das zweite, dessen ich mich deutlicher entsinne, war Xenophons Anabasis, also so ein Kriegsbericht, auch aus dem 4. Jahrhundert vor der Zeitrechnung. Das Lateinische begann ich erst in meinem 8. Jahr. Der Vater selbst war wohl relativ ungeduldig, Zitat seines Seite 6, obschon von Natur einer der ungeduldigsten Männer, ließ er sich doch diese häufigen Störungen gefallen. Im Milch steht fest, dass sein Vater von ihm bei seinem Privatunterricht nicht nur das Äußerste verlangt habe, was ich zu leisten vermochte, sondern auch viel, das weit über meinen Horizont hinausging. Außerdem Griechischen, Seite 7, lernte ich in dieser Periode meiner Kindheit nichts als Arithmetik, die mir gleichfalls von meinem Vater beigebracht wurde. Das war eine Aufgabe für die Abendstunden und ich entsinne mich wohl, dass ich dabei viel Unlust empfand. Da waren Lektionen nur ein Teil des Unterrichts, den ich täglich erhielt. Vieles verdankte ich den Büchern, die ich las, noch mehr aber den Gesprächen mit meinem Vater während unserer Spaziergänge. Von 1810 an bis zum Ende des Jahres 1813 lebten wir in Newington Green, einer damals noch fast ländlichen Gegend. Die Gesundheit meines Vaters forderte viel Bewegung im Freien und er machte schon vor dem Frühstück seinen Gang und da ist er mitgegangen und im Folgenden berichtet er dann, was er vor allem für Helden und Kriegsgeschichten gelernt hat. Hatte Brüder und Schwestern, die dann mit ihm lernen mussten und erinnert sich auch daran, dass er dann als Lehrer für seine Geschwister eingesetzt wurde. Wie Sie wissen, ist das dann im 20. Jahrhundert ein reformpädagogisches Prinzip geworden, etwa im Jena Schulplan von Peter Petersen, dass also Kinder unterrichten müssten. Da ist er durchaus skeptisch. Zitat Seite 9. Von dieser Zeit an kamen der Reihe nach andere Schwestern und Brüder unter mein Schulregiment, so dass ein beträchtlicher Teil meiner Tagesarbeit in diesem Vorbereitungsunterricht für die jüngeren Geschwister bestand. Die Aufgabe war wenig nach meinem Geschmack, umso weniger, da ich für die Fortschritte meiner Schüler fast in demselben Ausmaß wie für meine eigenen verantwortlich gemacht wurde. Allerdings gewann ich aus dieser Beschäftigung den großen Vorteil, dass ich die Dinge, die ich lehren musste, besser und gründlicher lernte, abgesehen von der Gewöhnung, anderen eine schwierige Frage klarzumachen. Also das ist auch eine wichtige pädagogische Einsicht, dass man eigentlich irgendwas erst dann richtig verstanden hat, wenn man sich selbst in der Lage sieht, es auch anderen klarzumachen. Auf der anderen Seite ist er dann freilich davon überhaupt nicht begeistert, denn in anderer Beziehung zu Tat sprechen die Erfahrungen meiner Knabenzeit nicht zugunsten des Plans, Kinder durch Kinder unterrichten zu lassen. Der Unterricht als solcher ist sicherlich sehr unwirksam. Und ich bin überzeugt, dass die zu nahe Beziehung zwischen Lehrer und Schüler weder auf den einen noch auf den anderen Teil fördernd wirkt. Ich ackerte zwar in dieser Weise die lateinische Grammatik wie auch einen beträchtlichen Teil des Cornelius Nepos, ein lateinischer Schriftsteller, und der Kommentar des Julius Caesar durch, doch ich brauchte danach viel längere Beaufsichtigung des von mir selbst Erlernten. Und das wird er jetzt noch eine ganze Reihe anderer Beispiele ausprobieren. Was wirklich interessant ist, ist auch, dass das eine erziehungshistorische Quelle ist, wenn man nun ein sehr anschauliches Bild über diese britische Oberschichterziehung, wir reden hier nicht von Adligen, gewinnt. Wenn Sie sich also an das vergangene Semester erinnern, da hatten wir es auch mit dem Philosophen, Politiktheoretiker und auch Pädagogen und Erkenntnistheoretiker John Locke zu tun, der im 17. Jahrhundert gewirkt hat. Da war ja das Ideal, die Erziehung zum Gentleman. Und das wird hier in gewisser Weise fortgesetzt. In diesem Buch Autobiografie schildert er seinen eigenen Bildungsgang über drei lange Kapitel, um uns dann etwa in der Mitte des Buches darüber zu unterrichten, dass er heute, würde man sagen, einen massiven Burnout oder eine tiefe Depression bekommen hat, weil er schlicht und ergreifend einfach zu viel gearbeitet hat. Deswegen waren für ihn ein Freundeszirkel, in dem diese philosophischen Themen diskutiert wurden, wichtig, wie auch wichtig wurde die Beziehung zu einer Frau, Harriet Taylor, die mit einem Bekannten verheiratet gewesen ist und die er dann nach dem Tode dieses Bekannten selbst verewigt hat. Haben wir noch eine Folie mit ein paar? Und davon ausgehend wird er dann versuchen, Sinn und Grenzen des Schulsystems zu bestimmen. Es ist interessant, weil man das relativ selten hat, dass dieser britische Politiktheoretiker und Philosoph einen wachen Blick auch in die deutschen Länder und in die deutsche, deutschsprachige Literatur hatte. Als Liberaler interessierte er sich wesentlich für einen anderen Liberalen, der damals eine zentrale Rolle gespielt hat, also Generationen vorher, nämlich Wilhelm von Humboldt und dessen Gedanken der Bildung, der sonst in der angelsächsischen Welt weniger bekannt hat. Er war nun ganz entschieden ein Vertreter einer radikalen Freiheit der Äußerung, weil er geglaubt hat, dass nur der heftige Meinungswiderstreit und die Freiheit, sich äußern zu können, zum gesellschaftlichen Fortschritt beiträgt. Und er hat diese radikal-liberale Überzeugung verbunden mit der von den deutschen Philosophen kommenden Überzeugung von einem Bildungsgang der Menschheit insgesamt. Im siebten Kapitel überschrieben mit Überblick über den Rest meines Lebens setzt er sich mit seiner Freiheitslehre auseinander und schreibt dazu nun Folgendes, was die Originalität betrifft, so hat das Buch natürlich keine andere als die, welche jeder denkende Mensch seiner Auffassung und Darstellung von Wahrheiten gibt, die gemeinsames Eigentum sind. Der leitende Gedanke hat der Menschheit wahrscheinlich seit dem Beginn der Zivilisation nie ganz gefehlt, obschon er viele Jahrhunderte hindurch auf einzelne Denker beschränkt blieb. Um nur von den letzten paar Generationen zu sprechen, er ist unverkennbar im wichtigen Gedankengang über Erziehung und Bildung enthalten, der durch die Arbeiten und den Genius, Seite 207, Pestalozzis in Europa verbreitet wurde. Also da haben wir wieder Pestalozzi. Und es geht jetzt weiter. Dessen uneingeschränkte und großartige Verteidigung durch Wilhelm von Humboldt wird in der Schrift erwähnt. Doch stand dieser keineswegs allein da in Deutschland. Also er lobt nun die deutschen Länder im 18. Jahrhundert, Zeit der Französischen Revolution, mit der wir uns auch beschäftigt haben, außerordentlich. Zitat immer noch 207, zu Anfang des gegenwärtigen Jahrhunderts wurden die Rechte der Individualität und der Anspruch der moralischen Natur sich nach ihrer eigenen Weise zu entwickeln, von einer ganzen Schule deutscher Autoren selbst bis zur Übertreibung hervorgehoben. Und die Werke Goethes, des meist gefeierten von allen deutschen Schriftstellern, obschon er weder dieser noch einer anderen Schule angehörte, sind durchdrungen von Ansichten über Moral und Lebensführung, die zwar meines Erachtens oft nicht haltbar sind, aber doch stets auf der Suche danach, welche Zugeständnisse sie der Theorie vom Recht und der Pflicht der Selbstentwicklung machen können. Auch ein interessanter Gedanke. Die Pflicht zur Selbstentwicklung. Und dieser Gedanke der Selbstentwicklung ist uns natürlich als Bildung wiederum von Wilhelm von Humboldt bekannt. Ja, dann, wir haben vorhin aufgesprochen, hatte schon vorher dieses Buch On Liberty über die Freiheit verfasst. Und das finden Sie übrigens im englischen Original im Internet. Kann sich ganz ausdrucken. Für uns entscheidend ist aber das Kapitel 5, Applications. Wo er sich nun tatsächlich neben Fragen der Wirtschaftsordnung, des Handels und anderen auch mit Fragen der Erziehung und vor allem des Schulwesens auseinandersetzt, wo er auch außerordentlich interessante und originelle Vorschläge zu machen hat. Ich hoffe, Sie verstehen sehr viel Englisch oder ich bringe das so verständlich rüber, dass es klar wird. Der erste Gedanke beschäftigt sich mit der Frage, die wir auch schon bei Kant kennengelernt haben, wozu eine Gesellschaft, ein Staat und Eltern eigentlich Kindern gegenüber verpflichtet sind. Seite 9 in dieser Internetausgabe von On Liberty, consider, for example, the case of education. Is it not almost a self-evident axiom that the state should require and compel the education up to a certain standard of every human being who is born its citizen? Also die Frage, ob der Staat nicht wirklich verpflichtet ist, für geborene Kinder erzieherisch zu sorgen. Und er führt dann aus, dass jeder vernünftige Mensch einräumen muss, dass es eine geradezu geheiligte Pflicht der Eltern, the most sacred duties of the parents, darin besteht, nachdem man ein Kind in diese Welt gebracht hat, ihm die dazu erforderliche Erziehung zu geben, wobei das an dieser Stelle hier immer noch patriarchalisch kodiert ist. Es ist eine Pflicht, die vor allem den Vätern obliegt. Jetzt ist die Frage, zu welchen Opfern Eltern verpflichtet sind, sich also für ein gelingendes Leben ihrer Kinder einzusetzen. Und er sagt, das muss man schon, denn, Zitat, ich bringe es nochmal Englisch, it still remains unrecognized that to bring a child into existence without a fair prospect of being able not only to provide food for its body, but instruction and training for its minds is a moral crime. Also das ist schon ein Kindergarten, ein moralisches Verbrechen, Kinder in die Welt zu setzen, wenn man absehbar als Eltern nicht in der Lage ist, für ihre physische und geistige Nahrung zu sorgen. Aber man ist ein Realist und stellt fest, dass es das natürlich gibt. Und wenn in Gottes Namen die Eltern das nicht vermögen, und so ist es auch bei uns heute noch, das Elternrecht, die Elternpflicht, über das der Staat seine Aufsicht hat, dann muss der Staat so weit wie möglich hier die Eltern ersetzen. Nun kommt aber die entscheidende Frage, wenn es also der Staat ist, der als Lehrer, als Teacher auftritt, dann ist die Frage, and about what the state should teach and how it should teach, also was denn nun der Staat in einem allgemein bildenden Schulsystem vorgeben und wie er diesen Lernstoff vermitteln sollte. Dieses wird in seiner Zeit zu einem Schlachtfeld für Sekten und Parteien, also Schulkämpfe, die, wie er sagt, leider wertvolle Zeit damit vergeuden, sich untereinander zu bekämpfen, anstatt Zeit und Energie in die Erziehung selbst zu stecken. Zitat: If the government would make up its mind to require for every child a good education, it might save itself the trouble of providing one. Also wenn der Staat den Eltern sagt, ihr müsst gut erziehen, führt das letzten Endes dazu, dass er diese Verpflichtung selbst übernehmen muss. It might leave to parents to obtain the education where and how they please, also er kann es natürlich den Eltern überlassen. Und jetzt kommt sein wirklich origineller Vorschlag. Er sagt, es ist nicht die Aufgabe des Staates, wir würden sagen, so etwas wie ein einheitliches Curriculum, einen einheitlichen Lehrplan vorzuschlagen. Denn das würde dazu führen, gleichsam totalitär, dass alle Menschen genauso würden, sondern er ist für ein Prinzip, wonach der Staat dafür sorgt, dass alle Eltern die Möglichkeit haben, eine gute Schule zu bezahlen, dass aber die Schulträger selbst durchaus einen bunten Pluralismus präsentieren können. Seite 10 in der Internetausgabe, also von Kapitel 8, on Liberty. That the whole or any large part of the education of the people should be in state hands, I go as far as anyone deprecating. Das finde ich nicht gut. All that has been said of the importance of individuality, of character, and diversity in opinions and modes of contact. Also das ist wichtig, das ist sein Wertsystem. Individualität, Unterschiedlichkeit in Meinungen und Verhaltensweisen. That involves, as of the same unspeakable importance, diversity of education. Und wenn Sie so wollen und wenn Sie sich, sagen wir mal, für Bildungspolitik in Deutschland in so einem föderalen System interessieren, dann haben Sie gewissermaßen einen ziemlich runtergekommenen Rest dieses Gedankens in dem deutschen Bildungsföderalismus. Und achten Sie mal drauf, wenn Sie sich mit Bildungspolitik beschäftigen, wie das eigentlich ist, wer immer mal wieder für ein zentrales Schulsystem ist, bundesweit identisch, wer immer noch also für einen starken Föderalismus im Bereich der unterschiedlichen Länderschulsysteme ist, so dass man bald einen bunten Flickenteppich hat mit hunderten von verschiedenen Schulformen. Mehl hätte das jedenfalls Mark on Liberty durchaus gefallen. Also da ist er in hohem Grade für Diversität. An education established and controlled by the state, also eine Erziehung, Bildung, eingerichtet und kontrolliert vom Staat, should only exist, if it exists at all, as one among many competing experiments. Also der Staat darf schon, seiner Meinung nach, eigene Schulen einrichten, aber er darf nicht der alleinige Schulmonopolist sein. Carried on for the purpose of example and stimulus to keep the others up to a certain standard of excellence. Also es ist genau umgekehrt, wie es bei uns ist. Wir haben ein staatliches, beinahe monopolisiertes Schulwesen und die vielen unterschiedlichen Privatschulen, von den Waldorfschulen über konfessionelle Schulen, die sollen gewissermaßen als Anreiz dienen, das staatliche Schulwesen zu verbessern. Mill hat es sich im 19. Jahrhundert genau andersrum vorgestellt, nämlich, dass es von privaten Trägern ein diversifiziertes Schulwesen gibt und dass der Staat gewissermaßen Experimentalschulen einrichten soll, die es dann besser machen. Unless indeed when society in general is in so backward a state that it could not or would not provide for itself any proper institutions of education unless the government undertook the task. Ja, nun doch, der Staat soll das machen, wenn die Gesellschaft selbst unterentwickelt ist. Then, indeed, the government may, at the lesser of two great evils, take upon itself the business of schools and universities. Also das ist dann gewissermaßen die Wahl zwischen zwei Übeln, aber das kleinere Übel ist, wenn der Staat die Beschulung in die Hand nimmt, das größere Übel ist, wenn die Gesellschaft selbst so schwach ist, dass sie gar kein ordentliches Bildungssystem auf die Beine stellen kann. Und das gilt für Schulen wie auch für Universitäten, aber grundsätzlich ist das keine erwünschte oder wünschbare Perspektive. Ja. Und damit, liebe Kommilitonen, sind wir jetzt für dieses Semester am Ende. Das gibt uns jetzt eine Vorschau auf das, was im nächsten Semester Klassikerin der Pädagogik Teil 3 wieder in der Vorlesung vorgetragen werden wird. Diesmal war es eine, das waren jetzt Verwaltungsirrtümer, eine Vorlesung im Masterstudiengang, die dann auch nur eine Stunde gedauert hat. Im Wintersemester wird es wieder im BA sein, also BA-Studiengang zweistündig. Und wir werden uns dann vor allem mit pädagogischen klassischen Ideen im 20. Jahrhundert auseinandersetzen, wobei wir damit beginnen werden, dass wir so einen der letzten originellen pädagogischen Denker des 19. Jahrhunderts behandeln werden, nämlich den ansonsten vor allem als Schriftsteller und großen Romancier bekannten Leo Tolstoi, der nicht nur Romancier war, sondern politisch auch ein Anarchist und also ein Schulgründer gewesen ist. Soweit zum Inhaltlichen. Gibt es jetzt Ihrerseits noch Fragen bezüglich Scheinen und so weiter? Oder sind hier alle Unklarheiten geklärt? Also die Klausur konnte geschrieben werden, sehe ich das richtig? Können Hausarbeiten noch eingereicht werden? Dürfen gar nicht. Okay, wie wird es im nächsten Semester sein?
Neues Semester,
neues Glück, wir wissen es noch nicht. Okay, also dann wünsche ich Ihnen eine müßige, erholsame, vorlesungsfreie Zeit und vor allem frohes Schaffen. Bilden Sie sich fort. Dankeschön.